Vortragsreihe im Sommersemester 2014. Bioethik und die Dynamik der Natur. Zweiter Vortrag: Professor Dr. Dr. H.C. Volker Gerhardt. Selbstbestimmung, Ursprung und Ziel der Bioethik.
Lieber Herr Müller, auch für mich ist es eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Danke für die Einladung und hoffe, die Erwartungen sind nicht zu hoch gesteckt, wenn versprochen wird, dass ich so etwas wie eine Eröffnung vortrage. Der Titel ist wörtlich zu nehmen. Ich spreche über das Problem der Selbstbestimmung und stelle es in den Kontext des Lebens. Und ich hoffe, dass sich zeigen lässt, dass alle Fragen der Bioethik aus der Erwartung einer Selbstbestimmung des Individuums und natürlich auch der menschlichen Gattung entstehen und dass es, wenn es Lösungen gibt, sie immer auch auf die Selbstbestimmung bezogen sein müssen. Ich mache insgesamt, wenn die Zeit reicht, 7 Bemerkungen. Die erste bezieht sich auf Selbstbestimmung als den Grundbegriff des Lebendigen. Wenn man in Übereinstimmung mit der Biologie den elementaren Vorgang des Lebens als Selbstorganisation bezeichnet, dann kann man die Selbstbestimmung als ein notwendig hinzugehörendes Merkmal des Lebens ansehen. Denn mit jedem Akt der Selbstorganisation legt sich der Organismus auf etwas fest, mit dem er anderes ausschließt. Stoffwechsel, Reizbarkeit, Wachstum, Regeneration und Reproduktion sowie Lern- und Anpassungsfähigkeit sind allesamt Ausdruck der ursprünglichen Selbstbestimmung des Lebens, die erst im Tod ihr Ende findet. So gesehen hat die Selbstbestimmung ihren zentralen Ort im Leben. Diese Verwendung des Begriffs muss alle jene befremden, die Selbstbestimmung als einen erst mit Kant in Umlauf gekommenen ethischen, ausschließlich ethischen Grundbegriff ansehen. Zwar hat man sich darin gewöhnt, dass auch im Völkerrecht von Selbstbestimmung gesprochen wird, doch den Begriff auf basale Vorgänge des Lebens anzuwenden, erscheint als Kategorienfehler erster Ordnung. Und wenn dann noch behauptet wird, es gebe ein Kontinuum von der biologischen über die soziale und rechtliche bis hin zur ethischen Selbstbestimmung, und diese These vertrete ich in der Tat, scheint der Kardinalfehler des positivistischen Reduktionismus, also der naturalistische Fehlschluss, offen zutage zu treten. Doch ich behaupte, meine Damen und Herren, dass die Selbstbestimmung ein in allen Stadien des organischen, gesellschaftlichen und kulturellen Daseins durchgängiges, wirksames Regulativ des Lebens ist, das durchaus auch als moralisches Prinzip der Individualität verstanden werden kann. Selbstbestimmung nimmt älteste Impulse der antiken Ethik, etwa der Selbstbeherrschung, auf und schließt wörtlich an das Sibi Praefiniens, das Sich-Bestimmen der Renaissance-Philosophie an, die mit der Ethik Spinozas kompatibel ist und setzt die Tradition der kritischen Ethik Kants fort und hat als moralischer Terminus vor allem auch im Paradigmenwechsel zu den Lebenswissenschaften Bestand. Das ist sogar ein Leitmotiv, das ja wahrscheinlich auch hinter der Ringvorlesung steht, diese Verbindung der Dynamik der Natur in der Dynamik gesellschaftlicher und letztlich auch kultureller Prozesse aufzuzeigen. Auch das vielen heute so rätselhaft erscheinende Problem des Selbst erfährt auf diesem Weg eine zwar nicht einfache, aber nachvollziehbare Lösung. Das Selbst ist in der Tat kein eingebauter Identitätskörper, der aus jedem einzelnen Wesen genau und unverwechselbar das macht, was es ist. Es ist vielmehr das Integral eines, wie alles Lebendige, auf sich selbst bezogenen Lebensvorgangs, der nach außen wirken, nach innen überzeugen und dabei von seinesgleichen in seiner Besonderheit erkannt werden können muss. In Korrespondenz mit seinesgleichen hat jeder Einzelne, eine Einheit darzustellen, die seinen körperlichen und geschichtlichen Konditionen entspricht und seinen sozialen und psychischen Konstellationen angemessen ist. In Übereinstimmung mit seinen Lebensdaten, seinem Geschlecht und seinem Alter und einer Reihe von anderen Faktoren, die uns eben determinieren, wie wir vielleicht sagen können, ist das Selbst auf den Vorgang der inneren Konstanz zu beziehen, die beweglich genug sein muss, um den ständig wechselnden Situationen des Lebens gerecht werden zu können. Zu denen gehören auch die widerstreitenden Kräfte in unserer eigenen Brust, sage ich einmal, zwischen denen das Selbst zu einem Ausgleich finden muss, ohne mit jeder Entscheidung als ein anderes, völlig denaturiertes oder nicht mehr wiederzuerkennendes Selbst zu erscheinen. Rein physisch gesehen gibt es das Selbst nicht in der Art eines Gegenstandes oder eines leibhaftigen Organs. Daraus jedoch zu schließen, es sei gar nichts oder bestenfalls eine Illusion, der weiß nichts von der manifesten Wirksamkeit der notwendig immateriellen Beziehungen in der psychischen, sozialen und kulturellen Realität. Die Wirklichkeit des Selbst liegt in der Wirksamkeit, die es von sich aus entfaltet und im Interesse anderer, dass dieses Selbst auf sich zieht, weil sie eben neugierig sind, was das für einer oder für eine ist. Die Identität des Selbst ist eben das, was sich in Prozessen der Selbstbestimmung bildet, in sozialen Interaktionen hervortritt und sich mit ihnen wieder verliert, sobald die psychophysischen Wirksamkeiten des Organismus ihr tödliches Ende finden, dürfte auch das Selbst seine Schuldigkeit getan haben. Zweitens, Selbstbestimmung am Lebensanfang. Und ich gehe in den einzelnen Punkten sozusagen einmal den Lebensbogen durch und lasse nur den mittleren Teil, wo wir uns selbst am stärksten mit der Selbstbestimmung beschäftigen, einfach heraus, weil das die klassischen Gebiete der Ethik sind, die die Bioethik, wie ich finde, leider nicht genügend interessieren. Wir müssten auch bei uns selbst auf Faktoren wie Gesundheit oder Krankheit, auf Einbindung in soziale Verhältnisse, auf unsere Beschaffenheit insgesamt, insbesondere aber auf unser Alter achten. Das ist in der Ethik, denke ich, ein Desiderat und gehört natürlich auch in die Selbstbestimmung im Lebenszusammenhang. Aber das lasse ich aus. Bei der Rede von der Selbstbestimmung im Lebenszusammenhang dürften die wenigsten an die Prozesse der organischen Selbstregulation von Individuen im Austausch mit ihrer immer auch sozial geprägten und zunehmend technisch veränderten Umwelt denken. Vorrangig ist, wie der Mensch seine individuelle Selbstbestimmung im Lebenskontext bewältigt, wobei jene Phasen im Vordergrund stehen, in denen die Selbstbestimmung entweder, das hört sich paradox an, noch nicht oder aber nicht mehr durch Eigenleistungen erbracht werden kann. So will auch ich es in dieser Vorlesung verstehen, glaube aber, dass wir nicht nur theoretisch viel gewinnen, wenn wir die angedeutete biologische Tiefendimension des Begriffs nicht vergessen. Am Lebensanfang eines Individuums ist die Selbstbestimmung noch ganz auf die organische Funktion reduziert. Das aus dem Ei geschlüpfte oder nach der embryonalen Entwicklung lebend geborene Wesen kann seinen Stoffwechsel selbst aufrechterhalten und lernt in mehr oder weniger kurzer Zeit seine Sinne und seine Gliedmaßen zu gebrauchen. Die weitaus größte Zahl der auf diese Weise in die organische Unabhängigkeit entlassenen Individuen kann in den ersten Lebenstagen zumeist nur auf die schützende Präsenz der Artgenossen setzen. So schrecklich es klingt, einige überleben nur, weil so viele gleichzeitig schlüpfen. Andere bleiben erhalten, weil die Eltern ihre ganze Aktivität auf die Brutpflege einer kleinen Zahl von Nachkommen konzentrieren. Höhere Lebewesen sind in der Regel auf eine befristete Assistenz durch Angehörige der Elterngeneration angewiesen. Bei Menschen ist ein sich über Jahre erstreckender Beistand durch Eltern und Erzieher vonnöten. Bis zur Reifung der Kräfte und Fähigkeiten des Neugeborenen nehmen sie deren personale Selbstbestimmung stellvertretend wahr. Solange die Lebensumstände und die gesellschaftlichen Verhältnisse nichts anderes bestimmen, fungieren die Erwachsenen als die Vertreter der jungen Menschen, bis diese jungen Menschen erwachsen sind. Die Zeit der Obhut durch die Erziehungsberechtigten variiert mit der Ausbildung der fraglichen Fähigkeiten. Das Tempo des individuellen Wachstums kann schneller oder langsamer sein. Überdies gibt es unterschiedliche kulturelle Standards, die ihren Niederschlag auch in gesetzlichen Regelungen der Volljährigkeit finden. Auf dem Fensterbrett des Hotels, in dem ich untergebracht ist, steht ein Roman, von dem ich nichts wusste. Und dieser Roman heißt, das Hotel Mama ist zeitweilig geschlossen. Da sehen Sie die kulturellen Standards, die sich eben auf die Entwicklung und Entfaltung der Fähigkeiten zur Selbstbestimmung beziehen. Doch so wichtig allgemeine Bestimmungen in einer Rechtsordnung auch sind, die Urteilskraft der Eltern, die wissen sollten, was sie den Jüngeren an eigenverantwortlicher Selbstbestimmung überlassen und was sie von ihnen fordern können, ist unverzichtbar. Jedes Individuum nimmt seinen eigenen Weg und verlangt eine auf seine Stärken und Schwächen abgestimmte, assistierende Steuerung. Vor Eltern und Erziehern wäre das ein abendfüllendes Thema. In unserem Zusammenhang genügt der Hinweis auf das Recht und die Pflicht der Erwachsenen in Vertretung der sozial noch nicht ausgereiften Selbstbestimmung des heranwachsenden Menschen tätig zu sein. Dabei folgt aus dem Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen, dass die Sorge für das noch nicht zur Selbstständigkeit, zur vollen Selbstständigkeit gelangte Individuum in dessen eigenem Interesse wahrgenommen werden muss. Die Eltern handeln ihrer Pflicht gemäß, wenn sie sich das Wohl des Kindes zum Maßstab nehmen. Mögen die Kinder auch von ihnen gezeugt, behütet und gefördert werden, sie sind gleichwohl nicht deren Geschöpfe, auch nicht deren Eigentum, sondern Wesen, die sich letztlich unabhängig von ihnen bewegen und ihren eigenen Weg zu gehen haben. Erziehung ist also doppelte Anwaltschaft, sowohl im Namen der Gesellschaft oder der Kultur, nach deren Konditionen man zusammenlebt, wie auch im genuinen Eigeninteresse der Kinder. Drittens, der besondere Status der Schwangerschaft. Die organische Eigenständigkeit eines neuen Lebewesens ist im Status der Schwangerschaft noch nicht gegeben. Doch so sehr es vom Leib der Schwangeren umschlossen ist, kann man nicht sagen, dass es der Frau, in der es heranwächst, gehört. Das war der, denke ich, das Missverständnis in jenem berühmten Slogan aus den 70er Jahren, dass der Bauch mir gehöre. Denn die werdende Mutter ist nur der schützende Ort, der das wachsende Leben ermöglicht. Alles ist darauf gerichtet, dass sich das Kind im Mutterleib zur Eigenständigkeit seines Daseins entwickelt. Gleichwohl heißt das nicht, dass es den Eltern und insbesondere der Mutter gleichgültig sein muss, wie und was da in ihr heranwächst. Es sollte ihr Leben während und nach der Schwangerschaft nicht in einer über die bekannten Risiken hinausgehenden Weise gefährden. Es sollte ihr Leben auch nicht in einer unzumutbaren Weise verändern. Darauf nimmt die Praxis des Schwangerschaftsabbruchs in Verbindung mit der ihr vorgeordneten medizinischen und sozialen Beratung Rücksicht. Das Skandalon besteht einzig darin, dass der Abbruch, selbst dann, wenn er aus schwerwiegenden Gründen freigestellt oder gar empfohlen wird, als rechtswidrig gilt. Die Praxis einer Beratung, die freilich nicht unter Zwang erfolgen sollte, hat sich hingegen, so meine ich, bewährt. Im Stadium der Schwangerschaft darf es den Eltern auch nicht verwehrt sein, bei einem schwerwiegenden organischen Defekt des Embryos der erwarten lässt, dass ein selbstbestimmtes Leben des geborenen Menschen nach dem Stand der medizinischen Praxis so gut wie ausgeschlossen ist, eine mit Ärzten und Betreuern beratene Entscheidung über das Leben des Embryos zu fällen. So wird es auch in der Regel mit dem Spätabbruch in Deutschland gehandhabt. Wenn kein selbstbestimmtes Leben des geborenen Wesens zu erwarten ist, weil seine Lebenserwartung nur wenige Monate beträgt, keine eigene Erlebnisfähigkeit, wohl aber ein unablässiges Leiden mit fortgesetzter klinischer Betreuung zu erwarten ist, muss den Eltern ein Entscheidungsspielraum zugestanden werden. Das in ihm zur Geltung gebrachte Kriterium hat allein in der Lebensfähigkeit zu bestehen, weil sie die Bedingung jeder möglichen Selbstbestimmung ist. Damit ist auch die Grenze gegenüber einer Entscheidung nach dem bloßen Wunsch der Eltern gezogen. Nach Möglichkeit sollte jedes Kind ein Wunschkind sein, wobei der Wunsch sich klugerweise nur darauf beziehen sollte, dass es kommt, dass alles gut geht, nicht aber darauf, wie das Kind beschaffen ist, welches Geschlecht es hat oder ob es vorgefassten Normalitäts- oder gar ganz bestimmten Leistungsstandards gehorcht. Ich könnte dazu mir sagen, ich sage, dass es diese Eingrenzung gibt und dass man sie natürlich auch theologisch oder religiös motivieren kann, aber daraus lassen sich keine rechtlichen Standards ableiten. Deswegen, glaube ich, reicht in diesem Fall der Hinweis darauf, dass diejenigen, die eben mehr wollen als einen Wunsch im Rahmen dessen, was die Natur selbst vorgibt, zu realisieren, angenommen es gelingt ihnen, wahrscheinlich das größere Unglück wählen. Dann sind sie, wenn es nicht so wird, wie sie erwarten, ganz sicherlich mit in die Verantwortung genommen für etwas, das sie sonst hinnehmen könnten, weil es die Natur entschieden hat. Jetzt sind sie dann selber partiell jedenfalls Schöpfer und Verantwortliche. Und aus diesem Grund, glaube ich, sollte man hier eine Grenze ziehen. Mit dem Kriterium der Lebensfähigkeit als der Fundamentalbedingung der individuellen Selbstbestimmung kann auch den Behinderten die Sorge genommen werden, bereits im Vorfeld einer eigenständigen Existenz ein Werturteil über ihr Lebensrecht gefällt. Das spielt ja in der Debatte eine große Rolle. Und ich denke, dass man in diesem Punkt auf die Empfindlichkeiten Rücksicht nehmen muss. Und dass man dies tatsächlich ohne eine Bewertung dessen, was dann später als das Lebendige erscheint, auskommt, wenn man es tatsächlich auf die Lebensfähigkeit einstellt. Und was die Lebensfähigkeit angeht, insbesondere in entwickelten Gesellschaften, kann man nur sagen, dass man außerordentlich staunen muss darüber, was eben mit der Behinderung alles möglich ist. Und ich könnte Ihnen vorführen an einer wunderschönen Passage aus der Kritik der Urteilskraft, der teleologischen Urteilskraft, wo Kant, der ja selbst ein wenig behindert ist mit seiner Trichterbrust, nehmen wir natürlich mit politischer Korrektness wahr und sagen, dass die Behinderten die wahren Wunderwerke der Natur sind, weil sie trotzdem leben. Und wenn dies von der Natur möglich gemacht wird, dann, glaube ich, kann man sagen, dass die Gesellschaft, auch das gehört zur Dynamik der Natur, die Gesellschaft alles daran setzen sollte, diese Verbesserung auch fertigzubringen, die in der Gesellschaft ja insgesamt mit Blick auf die Natur eine wesentliche Qualität gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Und man sollte sagen, gegenüber einer Befürchtung, dass hier vielleicht allein das Kriterium der Unselbstständigkeit schon eingesetzt wird im Verhältnis zu Behinderten, dass kein Mensch sein Leben allein aus eigener Kraft zu bewältigen vermag. Auch im Zustand lebenslanger Gesundheit ist der Mensch von der Geburt bis zum Tod auf das Verständnis, die Hilfe und die Mitwirkung durch andere angewiesen. schon auf sein Denken und Sprechen, meine Damen und Herren. Das hat mich eben in der Öffentlichkeit besonders beschäftigt. Schon sein Denken und Sprechen beruht auf einer sich über Jahrtausende hinziehenden Kooperation, auf der Gegenwart zahlloser anderer Menschen, mit denen man auszukommen hat und nicht zu vergessen, auf einer Zukunft, die über die jetzt lebenden Menschen hinausführt, so düster die Erwartungen auch immer sein mögen. Man ist also in allem, was man gerade auch mit dem, was man selbstbestimmt macht und worin man sich individuell versteht, eingebunden in eine lange geschichtliche und gesellschaftliche Praxis, die man gleichsam nur exemplarisch an sich selber ausführt. Solange die organische Eigenständigkeit der heranwachsenden Menschen noch nicht erreicht ist, besteht eine erst kurz vor dem Akt der Geburt endende symbiotische Beziehung zwischen der Mutter und ihrem Embryo. Sie erlaubt es nicht, die angenommenen Interessen des Kindes mit demselben Maßstab zu bewerten, wie dies nach der Geburt der Fall zu sein hat. Während der Schwangerschaft hat das Leben der Mutter Vorrang vor den unterstellten Ansprüchen des Embryos. Deshalb kann man die Lebensaussichten des Fötus, so sehr man in ihm bereits das erkennt und anerkennt, was aus ihm werden kann, nicht nach denselben Kriterien beurteilen wie die Lebensaussichten der werdenden Mutter. In der Abwägung ergibt sich somit eine Präferenz für die Schwangere. Aber diese muss durch Argumente ausgewiesen sein, in denen das Lebensrecht des Embryos zur Geltung gebracht wird. Damit ist deutlich gemacht, dass auch vor der Geburt Ansprüche der Gesellschaft und somit überindividuelle Lebenszusammenhänge zu beachten sind. Vielleicht wird nirgendwo deutlicher als hier, dass Selbstbestimmung im Lebenszusammenhang zu erfolgen hat. Und was für den Anfang gilt, bleibt auch für das Ende des Lebens gültig. Ich mache noch eine kurze Bemerkung zur Stellvertretung, die ja das Generalthema am Lebensanfang sein muss, mit dem Akzent auf den oder auf die besten Kräfte gesetzt, dass wir sozusagen in alledem jeweils unser Bestes zu tun versuchen. Es sollte sich von selbst verstehen, dass die Erziehungsberechtigten die Vertretung der kulturell noch nicht aktualisierten personalen Selbstbestimmung des Kindes nur nach bestem Wissen und Gewissen wahrnehmen können. Das zum Kriterium einer Entscheidung erheben zu wollen, was man zum Zeitpunkt der Erwägung und Entschließung noch gar nicht wissen kann, ist eine Dummheit ersten Grades, was natürlich nicht ausschließt, dass es in philosophischen Seminaren erörtert wird. Und gerade eben eine solche Dummheit habe ich vor kurzem in Berlin erlebt, wo eben tatsächlich ein international renommierter Kollege sich darüber öffentlich den Kopf zerbrochen hat. Was denn nun gewesen wäre, wenn er und seine Frau nun das Kind, wie sie es zu dem Zeitpunkt, als es sich anmeldete, tatsächlich erwogen haben, abgetrieben hätten, aus verschiedenen Gründen. Sie haben es dann aber nicht getan. Und was er denn jetzt dem allerliebsten Jakob sagen würde, der 5 Jahre alt ist, wenn er ihm diese Entscheidung vorzutragen versucht. Und dabei wurde dann sozusagen alles Mögliche mit einbezogen, was man, wenn man ein bisschen Fantasie hat, und das gehört sich für einen Philosophen, Fantasie zu haben, dann auch sagen kann. Aber es ist völlig absurd, eben auf etwas rekurrieren zu wollen, was man noch gar nicht kennt. Hier empfehle ich eine wunderschöne Biografie des Münsteraner Philosophen und Theologen Josef Pieper, der durchaus selbstkritisch über sein Verhalten vor und nach 33 berichtet, mit dem Titel »Noch wusste es niemand«. So müssen wir tatsächlich an die Aufgaben des Lebens herangehen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, und müssen deswegen von dem ausgehen, in aller Redlichkeit und Verantwortlichkeit, was wir jetzt wissen. In allen verantwortungsbewusst getroffenen Entscheidungen ist anzunehmen, dass die Eltern den Lebensgewohnheiten folgen, die sie im Gang ihrer eigenen Entwicklung übernommen haben. In der Regel kann es gar nicht anders sein, als dass sie ihre Kinder so erziehen, wie sie es verstehen. Und was immer sie dabei als vorrangig ansehen, sie üben allemal großen Einfluss auf die Heranwachsenden aus. Solange sie sich dabei an die Üblichkeiten halten und die Wünsche und Neigungen der Kinder nicht missachten, gibt es keinen Anlass, sie dafür zu tadeln. Auch nicht dafür, dass sie eben etwa schichtenspezifisch reagieren oder dass sie nach ihrem Bildungsstand etwas tun, was vermeintlich Gebildetere niemals tun würden. Es muss eben von dem ausgegangen werden, was jemand weiß und was er kann. Und wenn dies der Gesellschaft nicht genügt, dann hat sie Angebote zu machen, das im Hinblick auf das, was man glaubt, besser wissen zu können, dann auch tatsächlich von jenen gewusst werden kann. Auch wenn Kinder im Rückblick den Eindruck haben, sie seien eher das Opfer der Willkür und der Achtlosigkeit ihrer Eltern und nicht das mit Wohlwollen und Wertschätzung ihrer persönlichen Eigenarten geförderte Individuum, haben sie die Grenzen des Wissens ihrer Eltern und deren Recht auf eine nach eigener Einsicht geführte Lebensführung zu achten. Also ist man genötigt, die Einsicht in die konstitutive Begrenztheit unseres Wissens, die nicht selten tragischen Charakter hat, zu beachten, in der Erziehung der Kinder nicht anders als in der eigenen Lebensführung. Wenn man sich nicht darin gefällt, einfach drauf loszuleben und Behutsamkeit oder Vorsicht nicht für spießig hält, sind eine auf individueller Zuwendung und Liebe beruhende Erziehung sowie eine die eigenen Einsichten und Grundsätze aufnehmende Lebensführung, die ihre Gegenwart und die zu ihr gehörenden Menschen achtet, beste Mittel, um mit den Unwägbarkeiten des Daseins umzugehen. Solange die Eltern in sorgender Anteilnahme und nach bestem Wissen handeln, ein Wissen, das sich in sozialen Zusammenhängen auch kritisch sichern und vor allen Dingen immer wieder kritisieren und auch das Gehör zum Wissen korrigieren lässt, steht die Erziehung im Dienst der Selbstbestimmung der Kinder. Selbstbestimmung der Jüngeren, so kann man sagen, gedeiht unter den Bedingungen gelingender Repräsentation des Lebenskontextes durch die Älteren. Insofern handeln Eltern stets in einem vorpolitisch angelegten Raum. Sie leben nicht nur einfach ihr Leben, sondern sie übernehmen in Analogie zur Politik eine Aufgabe im Interesse des Allgemeinen, die ihnen eine besondere Verantwortung auferlegt. Wenn Eltern klug sind und die eines Tages von den Kindern in eigener Verantwortung wahrgenommene Selbstbestimmung fördern wollen, beziehen sie ihre Kinder früh in die sie betreffenden Entscheidungen ein. Das gilt vornehmlich für Maßnahmen mit langfristigen Folgen, bei medizinischen Eingriffen, beim Kita- oder Schulbesuch, gelegentlich auch schon bei einem Umzug oder bei gravierenden Entscheidungen, denen die Kinder etwa bei der Trennung der Eltern unterworfen sind. Streng genommen ist die Kooperation der Eltern zu keinem Zeitpunkt wichtiger als im Augenblick ihrer Trennung. Paradox, aber so wird es von vielen auch wahrgenommen. Das könnten Sie sich vielleicht auch vorher mal überlegen. Wie schwierig eine stellvertretende Entscheidung dennoch, selbst bei Zustimmung des Kindes sein kann, führen uns die Probleme im Umgang mit der postnatalen Geschlechtsbestimmung vor Augen. In nahezu allen Fällen, in denen die Eltern dem physiologisch nicht eindeutig auf ein Geschlecht festgelegten Kindern durch operativen Eingriff eine entschiedene Zuordnung ermöglichen wollen, also wo man eben in Sorge darüber, dass die Kinder, weil sie nicht festgelegt sind, gehänselt werden im Schul- oder vor allen Dingen im Sportunterricht, da Nachteile leiden, wird dann also möglichst früh eine Geschlechtsbestimmung vorgenommen. Und viele Kinder, die dann immerhin gefragt werden, sagen dann auch, ja, das möchten sie gerne, möchten gerne Junge oder Mädchen sein. Aber selbst bei früher gegebener Einwilligung des schon zur Mitsprache fähigen Kindes gibt es eine erhebliche existenzielle Verunsicherung, sobald die Geschlechtsreife eingetreten ist. Dann sind die Betroffenen in hohem Maße mit eben der Entscheidung nicht zufrieden, die im Kindesalter an ihnen umgesetzt worden ist. Will man auch hier die Selbstbestimmung als entscheidendes Kriterium gelten lassen, kann es nur die Konsequenz geben, auf eine vorzeitige Entscheidung zu verzichten und mit der operativen Korrektur so lange zu warten, bis den Betroffenen eine ganz und gar eigene Entscheidung möglich ist. Und ich berichte von wirklich tragischen Zusammenhängen, die mir bei der Anhörung im Deutschen Ethikrat dann zu Ohren gekommen sind, bei denjenigen, die als Fälle von Intersexualität bezeichnet werden. Das ist eine vergleichsweise kleine Gruppe von vielleicht 10 oder 15.000 Menschen in der Bundesrepublik. Aber ich habe noch nie so viel Aggression, so viel Unzufriedenheit über das eigene Dasein ausgedrückt gefunden wie in diesen Gesprächen, weil fast alle eben eine solche frühe Festlegung hinter sich hatten und nun so gerade so nicht mehr sein wollten und sich als Opfer fühlten. Und die Entscheidung, die wir 2010 gefällt haben, wobei die Philosophie in der Tat geholfen hat. Es gibt ja in Platons Symposion ein drittes männlich-weibliches Geschlecht und darauf konnte man sich dann berufen, haben wir eben jenes dritte, dieses andere Geschlecht vorgeschlagen und das hat inzwischen ja auch Gesetzesgeltung. Also insofern kann man sagen, gibt es Möglichkeiten, auch die Eltern wiederum zu entlasten, weil sie mit Blick auf die Anerkennung einer solchen Zwischenstellung nicht mehr vor der Notwendigkeit stehen müssen, schon vorzeitig eine Entscheidung bei den Kindern herbeizuführen. Diese Überlegungen, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe, im Hinblick auf die unvermeidliche Festlegung der Kinder durch ihren kulturellen Zusammenhang, hat in der Entstehung des Textes einen starken Bezug gehabt zu einem Gerichtsurteil, das vor 2 Jahren die Bundesrepublik stark beschäftigt hat, das sogenannte Beschneidungsurteil eines Kölner Richters. Und ich versuche das zu erörtern und habe in den 2 Punkten, die ich Ihnen jetzt nicht vortrage, eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Fall vorgetragen und plädiere dafür, dass man, sofern dies nicht wirklich als eine Körperverletzung wahrgenommen wird, sofern die medizinischen Standards eingehalten werden, man in solchen Fällen nach dem gehen kann, was ich zu beschreiben versucht habe, dass es eben ganz bestimmte kulturelle Muster gibt, Ordnungen gibt, in denen das beim jüdischen Glauben oder eben bei den Moslems schon seit vielen Jahrhunderten so praktiziert wird und man darin dann nicht mit den Standards, die wir haben, über kulturelle Praktiken urteilt. Es sei denn, es ergeben sich tatsächlich Schädigungen, wie das bei der Klitorisbeschneidung der Fall ist. Und hier kann man dann, denke ich, aus eindeutigen medizinischen Gründen auch entsprechende Verbote aussprechen unter den Bedingungen unseres Rechts. Das lasse ich jetzt aber auf sich beruhen und habe, nachdem ich den Lebensanfang etwas ausführlicher beschrieben habe, jetzt die Selbstbestimmung am Lebensende mir vorgenommen, weil dies ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch hier unter eingeschränkten Bedingungen des Handelns. Also ich sage noch einmal, ich nehme jetzt nicht jene Situation mir vor, wo ich davon ausgehe, dass jeder im Vollbesitz seiner Kräfte eben dann doch mit seiner Einsicht weiß, was er zu tun hat und sich selbst bestimmt, dass immer nach Maßgabe dessen, was er kennt und wie er eben auch seine Situation berücksichtigen muss, sondern dass die Probleme der Selbstbestimmung in dem Augenblick groß werden, wo die Kräfte abnehmen. Mit der zum eigenen Topos gewordenen Selbstbestimmung am Lebensende stellen sich alle Probleme der Selbstbestimmung neu, vor allem wenn wir den Suizid hinzunehmen, mit dem ein Mensch seinem Leben jederzeit aus eigenem Entschluss ein Ende setzen kann. Auch wenn wir das große, ernste, aus dem Spektrum humanen Handelns nicht wegzudenkende Problem des Freitods, wenn wir das beiseite lassen, bleiben schwerwiegende Fragen offen. Gegen den Suizid mitten im Leben kann man mit guten moralischen Gründen argumentieren. Das ist in der Philosophie umstritten, aber ich gehe davon aus, dass man für das Leben argumentieren kann und nicht sofort sozusagen zur Praxis des assistierten Suizids übergeht, der ja juristisch, wenn man nicht zufälligerweise gerade ein Arzt ist, bei uns rechtlich möglich ist. Ich halte es für eine humanitäre Verpflichtung, eben in dieser Weise auch für das Leben zu argumentieren. Zugleich aber weiß man, dass Argumentieren gerade hier an Grenzen stoßen kann. Man wird als Familienangehöriger, als Freund, als Arzt oder als öffentliche Erwägungen anstellender Theoretiker alles daran setzen, um einen Suizidanten von seinem Vorhaben abzubringen. Aber wenn dessen Verzweiflung oder dessen beharrlicher Wille dies nicht zulassen, wenn der nicht davon abzubringen sein sollte, durch eigene Entscheidung sterben zu wollen, dann ist die Grenze der Ansprechbarkeit erreicht und man wird mit Worten nichts mehr ausrichten können. Dennoch muss man da nicht zum Gehilfen des Todes werden, sollte aber, sofern man einen Eindruck von der Motivlage hat, Respekt vor der Entscheidung haben. Das ist ein moralisches Urteil, das man freilich auch verantwortlich praktizierenden Ärzten nicht vorenthalten sollte. Vor allem am unwiderruflich bevorstehenden Lebensende, wenn die Krankheit unheilbar und der Tod nahe ist, wenn die Schmerzen nur auf Kosten der Präsenz des Bewusstseins gedämpft werden können, gibt es, so meine ich, keinen vernünftigen Grund, jemandem die Erfüllung seines Wunsches zu versagen, sterben zu dürfen. Selbstbestimmung am Lebensende ist dann erfüllt, wenn wir jemanden, der dem Sterben nahe ist, auf seinen Wunsch hin auch sterben lassen. Jeder, der sich diesem Wunsch widersetzt, wendet die Gewalt des Stärkeren an, der die letale Schwäche, eine Stärke, die letale Schwäche des Mitmenschen nicht achtet. Also wähle ich die Formel, die sich der Nationale Ethikrat 2006 zu eigen gemacht hat. Selbstbestimmung am Lebensende ist auch dann erfüllt, wenn wir einen Menschen, der dies aktuell und ausdrücklich will, sterben lassen. Und ausdrückliches Wollen ist auch dann gegeben, wenn einer zuvor mit wohlinformierter Voraussicht unmissverständlich erklärt hat, dass er keine lebensverlängernden Maßnahmen wünscht, auch dann nicht, wenn sein Körper noch vegetative Reaktionen zu erkennen geben sollte, die sich von Angehörigen, Pflegern oder Ärzten als Widerruf seiner zuvor gegebenen rechtsverbindlichen Erklärung deuten lassen. Hier muss ein vorher eindeutig gegebenes Wort des Individuums das letzte sein. Bei der Selbstbestimmung am Lebensende muss, anders als am Lebensanfang, der bewusste, personal ausdrücklich gemachte Wille Vorrang haben. Es ist eine Verletzung der personalen Würde des Menschen, wenn wir ihn, der in voller geistiger Präsenz erklärt hat, er möchte nicht in einem Zustand bloß vegetativer Versorgung zum Weiterleben genötigt werden, wenn wir diesen Wunsch missachten. Das ist die Seite dessen, der nicht zum todesnahen Weiterleben in Reglosigkeit und Umnachtung gezwungen werden möchte. Aber es gibt auch die Seite der Angehörigen, die nicht in die Zwangslage gebracht werden sollten, ihrem Nächsten bei seinem Wunsch, ungehindert sterben zu können, behilflich sein zu müssen. Will man das vermeiden, kann, das ist meine Position, mit der ich mich leider im Ethikrat nicht durchgesetzt habe, kann nur ein Arzt der zuständige Adressat des Wunsches, sterben zu dürfen, sein. Allerdings darf auch kein Arzt gegen seine ethische Überzeugung zu einem das Leben beendenden Akt genötigt werden. Auch für den Arzt gilt die Selbstbestimmung und man wünscht sich, dass dies endlich auch von den Ärzteverbänden anerkannt wird. Denn es ist bekannt, meine Damen und Herren, dass es verantwortliche Mediziner gibt, die in solchen Lagen mit guten Gründen keinen Widerspruch zum hippokratischen Eid erkennen, wenn sie sich dem Sterbewunsch eines todkranken Menschen nicht widersetzen. Und wenn man es diesen Ärzten nicht untersagt, ihrer medizinischen Einsicht und ihrem Gewissen und ihrer Urteilskraft zu folgen, hat man eine Chance, dem Geschäft mit der Sterbehilfe Einhalt zu gebieten. Und nur dann, das ist meine Auffassung. Der vorletzte Punkt, Organspende im menschlichen Lebenskontext. Dass die Option für die letale Zuständigkeit erfahrener Mediziner nicht als Zumutung für die Ärzteschaft begriffen werden muss, zeigt der letzte Akt einer möglichen Selbstbestimmung am Lebensende. Sie liegt in der im Voraus zu treffenden Entscheidung, den eigenen Körper nach dem Tod zu Transplantationszwecken freizugeben. Darüber könnte man sprechen, wie man üblicherweise Testamentsfragen verhandelt. Wenn ich tot bin, dann sollen die Hinterbliebenen die äußeren Güter erben. Was ich gesagt, getan und woran Philosophen natürlich denken, vielleicht auch geschrieben habe, alles das kann im Leben und Bewusstsein anderer weiterleben. Aber mein Körper soll der medizinischen Forschung zur Verfügung stehen, um dem Erkenntnisfortschritt zu dienen. Das jedenfalls ist eine in der wissenschaftlichen Zivilisation schon seit längerem geübte, auch eingeübte Praxis. Mit den Fortschritten der Immunologie ist es seit etwas mehr als einem halben Jahrhundert aber möglich, Organe aus einem abgelegten und abgelebten Körper zu entnehmen, um sie Dienst in anderen Körpern tun zu lassen. Dagegen gibt es grundsätzliche Bedenken? Gibt es sie? Ich höre sie kaum. Kann man überhaupt dagegen sein, dass ein Organ wie das Herz, die Niere oder die Lunge zum Wohl anderer gespendet wird, wenn diese anderen keine andere Chance zum Weiterleben haben? Es gibt, meine Damen und Herren, durchaus Argumente, die sich auf die Integrität des Körpers, auf den hohen medizinischen Aufwand, die damit verbundenen Risiken, die hohen Kosten und auch auf Probleme der Organbeschaffung sowie die hohen, die ihre gerechte Verteilung beziehen. Aber grundsätzliche Konsequenzen werden aus diesen Überlegungen nicht gezogen. Selbst die christlichen Kirchen, die sonst als Bedenkenträger gegen so gut wie alles auftreten, was auf eine letale Verfügung über das menschliche Leben hinausläuft, erheben keinen prinzipiellen Einwand gegen die Organtransplantation. Alle Aufmerksamkeit ist auf die Rettung des Lebens eines Empfängers gerichtet. Dass aber das Leben eines Spenders unter medizinischer Obhut beendet wird, findet daher kaum Beachtung. Ich erinnere mich an das Fernsehinterview mit dem ersten Menschen, der in Deutschland, im Klinikum Aachen war das seinerzeit, eine Lebertransplantation überstanden hatte. Er bedankte sich bei seinem anonymen Spender dafür, dass ihm selbst jetzt noch Zeit gewährt werde, seinem Enkel das Studium zu finanzieren. Von der Problematik der Spende war keine Rede und man war gerührt, dass hier gleich zwei Leben eine Chance gegeben wurde. Der Patient starb wenige Tage später, doch sein Motiv blieb ohne Tadel. Tatsächlich fällt es nicht schwer, dem Motiv eine humanitäre Fassung zu geben und man dürfte Mühe haben, dagegen Einwände zu erheben. Man müsste schon vergessen, wenn man diese Einwände erhebt, dass man selbst jederzeit in die Lage kommen kann, ein leistungsfähiges Organ zum Weiterleben zu benötigen, noch bevor die Kinder groß, das Haus abbezahlt oder das Opus Magnum geschrieben ist. Alle diese Überlegungen aber, meine Damen und Herren, sind aus der Sicht eines Empfängers formuliert. Und ich möchte den sehen, der die Chance zur Dankbarkeit gegenüber dem Spender mit prinzipiellen Gründen wieder aus der Welt schaffen möchte. Im Einzelfall wird Leben gerettet und verlängert, und dies kann sowohl mit Blick auf den Lebenswunsch des Individuums wie auch aus der Perspektive der Menschheit gerechtfertigt werden. Denn alles, was wir als selbstbestimmte Individuen tun, ist in einem Gattungszusammenhang, also so wie wir das verstehen, nicht in bloße Natur, ist nicht bloß speziesistisch verstanden, sondern ist in einen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext eingeordnet, also auf etwas, das für den Menschen immer auch kulturelle Bedeutung hat. Zwar gibt es Wertungsunterschiede, die im Einzelfall größte Beachtung verdienen, also hohes Alter, problematische Lebensführung oder erwiesene Verbrechen, die dann eine solche Chance, die man jemandem bietet, nicht angeraten erscheinen lassen. Aber im Prinzip ist es als ein Vorteil eingeschätzt, wenn das Dasein des Menschen verlängert und damit womöglich auch intensiviert und vielleicht auch noch gesteigert werden kann. Dabei ist die Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod nur ein mögliches, heute zunehmend schwindendes Urteilsmoment. Aber es ist zu respektieren, wann immer es zum Ausdruck kommt. Wer eine unversehrte Wiederauferstehung für möglich und für wünschenswert hält und deshalb mit vollständigem Organbestand beerdigt werden möchte, verdient die Achtung, die allen Glaubenspositionen gebührt, sofern sie nicht die Freiheit anderer behindern. Hier mit einer medizinischen oder einer humanitär-sozialen Erwartung zu argumentieren, wäre bereits aus prinzipiellen Gründen als falsch anzusehen. Außerdem schlösse es eine Missachtung des Willens der Einzelperson ein, die eben eine Missachtung, die deren Würde verletzt. Wenn jemand meint, mit dem körperlichen Organ werde ihm etwas entnommen, das er für sein Seelenheil benötigt, der mag darüber mit Seelsorgern oder Theologen sprechen. Der Mediziner sollte an der aus der Glaubensperspektive resultierenden Ablehnung nicht rühren und hat von einer Organentnahme abzusehen. Es gibt genügend Menschen, die ein anderes Urteil über die Stellung des Körpers nach dem Ableben haben, ein Urteil, das dem verfügenden Umgang mit dem zur Leiche gewordenen Körper nicht entgegensteht. Dabei kann man höchst unterschiedliche Weltanschauungen vertreten und durchaus gegensätzliche Bekenntnisse haben und dennoch für die Entnahme von Organen aus dem eigenen Körper sein. Wer eine Vorstellung davon hat, was unter natürlichen Bedingungen aus dem toten Körper wird und sich beerdigen lässt, oder eine Feuer-, Baum-, Luft- oder Seebestattung verfügt, der kann dies weitgehend unabhängig von seinem Glauben so oder so für richtig halten. Das Selbst, die Seele oder wie immer wir es nennen wollen, gilt spätestens mit dem Eintritt des Todes als vom Körper, ich nenne das mal in dieser alten Weise, vom Körper abgetrennt. Man kann alle Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, dass mit dem toten Körper in der Achtung vor der Würde des Verstorbenen umgegangen wird. Wir gehen davon aus, dass die Würde der Person, die als unverletzlich angesehen wird, auch ihrer organischen Präsenz und mit dem Leben, auch dem Körper, der das Leben ermöglicht, wenn nicht gar ausmacht, nach der Auffassung vieler, gebührt. Auch das, meine Damen und Herren, tangiert die Selbstbestimmung, die nicht gleichgültig gegenüber dem eigenen organischen Lebensrest sein kann. Wäre es anders, hätte es nie zu der in allen menschlichen Kulturen verbreiteten Hochachtung gegenüber den Toten kommen können. Gleichwohl ist es aus der Perspektive des sich selbst bestimmenden Menschen kein moralischer Widerspruch. Dankeschön. Ich habe hier auch etwas Wasser, aber das ist besonders freundlich. Danke sehr. Kein moralischer Widerspruch, wenn er verfügt, dass nach seinem Tod über seinen Körper vom Nutzen lebensgefährdeter, zum Nutzen lebensgefährdeter anderer Personen disponiert werden kann. Da wir nichts dagegen einwenden, wenn ein Mensch im Rahmen des moralisch und rechtlich Zulässigen im Voraus festlegt, wie er bestattet werden möchte, kann es in einer Gesellschaft, die es als zulässig begreift, dass man derartige Verfügungen trifft, nicht nur erlaubt, sondern es muss auch als moralisch gerechtfertigt gelten, vorab über seinen toten Körper zu verfügen. Aber, und das ist jetzt der 9. Punkt, Hirntod als Exempel für die gesellschaftliche Dimension der Selbstbestimmung am Lebensende. Aber das könnte, was ich gesagt habe, alles sein, was sich aus ethischer Perspektive über die Organentnahme aus dem abgelebten eigenen Körper sagen ließ. Das menschliche Individuum ist zwar in einer im Vergleich mit anderen Lebewesen einzigartigen Weise individualisiert, der Preis dieser Individualisierung aber ist eine nicht weniger einzigartige Universalisierung des menschlichen Erfahrungsraums. Allein durch das Bewusstsein, dass dem Menschen sowohl die Erfahrung wie auch die Gestaltung seiner qualitativen Singularität erlaubt, ist der Mensch Teil eines von ihm begrifflich erfahrenen Gattungszusammenhangs. Wir können auch sagen, der Humanität, in welchem sich der Einzelne selbst lediglich als Exemplar einer allgemeinen Menschheit erfährt. Es ist diese Einbettung in einen für den Menschen immer schon rational strukturierten Lebenskontext, der ihn nötigt, allgemeingültige Gründe für das anzuführen, was er als Individuum tut. Und solche Gründe lassen sich für die aus eigenem Willen verfügten Organentnahmen nennen, wenn sie der Menschheit zu dienen versprechen, als deren Teil sich der einzelne Mensch versteht. So ist es dem einzelnen Menschen gar nicht möglich, den eigenen Tod unabhängig vom Leben der Menschheit zu sehen, die schon lange vor ihm die Voraussetzungen seines Daseins geschaffen hat, die ihm mit dem Aufbau der Kultur bis in seine Sprachfähigkeit und die Logik seines Denkens hinein die aktuell wirksamen Lebensmittel zur Verfügung stellt und von der er hofft, dass sie auch nach seinem Tod noch weitergeht. Also ich versuche in diesen knappen, kurzen Wendungen zu beschreiben, wie sehr wir als Individuum, das sich selbstbestimmt, gleichwohl diese Selbstbestimmung nur wahrnehmen können in Reflexion auf einen kulturellen, gesellschaftlichen Zusammenhang, der auch immer eine begriffliche Dimension hat. Doch, meine Damen und Herren, es gibt ein weiteres Problem am Lebensende, das im Akt einer selbstbestimmten Verfügung über das, was von einem Individuum im Lebenskontext als letztes verbleibt. Das Problem wäre weder existent noch ethisch lösbar, wenn es nicht den angedeuteten, nur dem Menschen zugänglichen Konnex zwischen Individualität und Universalität gäbe. Diese innere Verknüpfung macht die Rede vom Lebenszusammenhang, in dem ein Individuum steht, überhaupt erst möglich. Für Transplantationen brauchbar sind Organe nur, wenn der Sprecher noch nicht in seiner den Körper insgesamt ausmachenden Einheit gestorben ist. Ich sage das noch einmal, weil das jetzt für die Schlussüberlegung der zentrale Satz ist. Für Transplantationen brauchbar sind Organe nur, wenn der Spender noch nicht in seiner den Körper insgesamt ausmachenden Einheit gestorben ist. Der Spender darf nicht in allen seinen Lebensvollzügen tot, sondern eben, wenn Sie erlauben, nur hirntot sein. Als hirntot gilt ein Mensch, wenn die zentralen Steuerungsimpulse des Gehirns weitgehend erloschen sind, sodass man entweder mit dem baldigen Ende aller Lebensfunktionen rechnen muss und rechnen kann, oder aber umfassende Maßnahmen zur künstlichen Lebensverlängerung ergreifen muss. Und dann weiß man, kann man das Leben eines Hirntoten oft noch über Wochen und Monate verlängern. Und führt dann das so verlängerte Leben in einen vegetativen Zustand über der Fortexistenz, die aber eben erkennen lässt, dass hier das Leben auch des Individuums noch nicht zu Ende ist. Und es gibt vielfältige Vermutungen, auch Spekulationen darüber, was in einem solchen Zustand von einem Menschen noch aufgenommen werden kann. Ob er noch etwas hört, ob er noch etwas empfindet. Und es ist eben tatsächlich noch Leben. Und zwar in einer möglicherweise sehr intensiven Weise im Körper des Hirntoten. Ich habe einen Kollegen, der hat einen Bruder, der ist Arzt, und die sind in einen heftigen Streit darüber geraten, weil der Arzt der Ansicht war, dass nach dem üblichen Verfahren an einer großen Düsseldorfer Klinik eben der Hirntod der Mutter festgestellt worden ist und dass deswegen eben auch die Apparate abgestellt werden können. Und er war der Ansicht, dass das nicht der Fall sein dürfe. Und er behauptet, dass die Mutter tatsächlich dann 2 Monate später noch mit allen um das Krankenbett Versammelten ihren Geburtstag erlebt habe. Und hat sich inzwischen mit seinem Bruder wieder versöhnt, aber er glaubt, dass er im Recht gewesen ist, weil eben tatsächlich im Zustand des Hirntods noch ein bewusstes, personales, in irgendeiner Weise mit individualisierten Reaktionen verbundenes Leben verbunden war. Unter Umständen können die lebensverlängernden Maßnahmen an einem Hirntoten den Organismus noch für einige Wochen, vielleicht sogar für Monate am Leben halten. In einzelnen Fällen soll es, wie ich gerade angedeutet habe, sogar vorgekommen sein, dass es noch weitergehende Reaktionen gegeben hat. Aber da muss man sofort dazu sagen, dass dies von den Fachleuten auch entschieden bestritten wird, dass es so etwas gibt. Und sie gehen dann eben von Kunstfehlern aus in dieser Doppelpraxis der Beurteilung durch die Ärzte und meinen, das würde eben das Hirntodkriterium selbst nicht betreffen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich maße mir hier also kein Urteil an. Gleichwohl wohl sollte jeder, der sich in freier Entscheidung als Spender für eine Transplantation am eigenen Lebensende zur Verfügung stellt, wissen, was Hirntod bedeutet. Und es dürfte ratsam sein, jeden, der seine Entscheidung verbindlich macht, über die organische Eigenart des Hirntods wie auch über die institutionelle Prozedur, die zu seiner Feststellung führt, umfassend aufzuklären. Der Spender muss wissen, dass bei der Organentnahme das körperliche Leben in durchaus wesentlichen Funktionen noch nicht erloschen ist. Das Herz schlägt weiter, die Nerven leiten Erregungen sowohl an das Rückenmark wie auch an das Gehirn und beide geben Impulse zurück, durch welche die organischen Grundfunktionen gesichert werden können bei entsprechender äußerer Unterstützung. Und genauso muss es sein, weil anders die zu entnehmenden Organe gar nicht zu verwenden wären. Gesetzt man tut es aus Einsicht, aus den gerade angedeuteten humanitären Erwägungen. Man bringt also dieses Opfer, das damit ganz gewiss verbunden ist. Und ich meine, dass man es im Interesse des Lebens und des Fortgangs oder aber auch der Sicherung des Lebens anderer tun sollte, muss jedem vor Augen stehen, wie sehr er sich mit seinem letzten Akt seiner Selbstbestimmung für die Verfügung durch die Transplantationsmedizin in einen Lebenszusammenhang ganz anderer Art zu stellen sucht, den es immer auch zu beachten gilt. Und dazu können abschließend nur noch 5 sich philosophisch steigernde, wie ich hoffe, Bemerkungen gemacht werden. Erstens, gibt es genügend Mediziner, die einen noch nicht gestorbenen Menschen aus einem zwingenden medizinischen Grund für Hirntod erklären, um ihm die noch lebenden Organe entnehmen zu können. Daraus schließe ich, dass es nicht gegen das Berufsethos der Ärzte verstößt, wenn diejenigen unter ihnen, die es mit ihrem Gewissen vereinbaren können, einen Menschen auch unter anderen Bedingungen selbstbestimmt sterben zu lassen. Das sollten sie tun können, ohne dafür bestraft zu werden. Zweitens erkennt man am Beispiel der Transplantationsmedizin, wie groß das Vertrauen sein muss, wenn man sich mit der letzten Verfügung über sich selbst als Spender in die Hände der Medizin begibt. Dieses Vertrauen ist schnell verspielt, wenn nicht in schonender, nachvollziehbarer, überprüfbarer und natürlich vor allem gerechter Weise mit dem umgegangen wird, der bereit ist, das Hirntodkriterium für sich selbst zu akzeptieren, um das Leben anderer zu retten. Drittens zeigt sich am Beispiel eines solchen, ich sage noch einmal Opfers, denn das ist es sowohl aus der Sicht des für Hirntod Erklärten wie auch für seine Angehörigen, die dadurch oft sehr stark belastet werden, dass Selbstbestimmung in einem Lebenszusammenhang erfolgt, der über das Dasein des Einzelnen hinausgeht. Das betone ich deswegen, weil man darin ja ein Paradox sehen sollte. Man bestimmt sich selbst, aber das eigentliche Motiv kommt aus einer rationalen Erwägung, in der man notwendigerweise über sich selbst hinausgehen muss und ein anderes Subjekt an die Stelle steht. Das ist sozusagen kein Egoismus des Selbst, der da über sich verfügt, sondern es sind immer Kriterien auch einer anderen Art. Das Individuum ist auf den äußersten Punkt seiner Existenz gebracht und versteht sich gerade darin als allgemein. Mit Blick auf die zugrunde liegende Humanität ist es nicht zu hoch gegriffen, von einem universellen Verständnis des Individuellen zu sprechen. Das kann viertens, wie jeder sieht, mit einer dramatischen Konsequenz für das Leben des Einzelnen verbunden sein. So haben wir am Beispiel der Selbstbestimmung am Lebensende die philosophisch einzigartige Chance, das Ineinander von Metaphysik und konkreter Lebensführung anschaulich zu machen. Das Individuum entscheidet bei vollem Bewusstsein über das definitiv verstandene eigene Dasein mit Gründen, in denen der universelle Anspruch seiner Menschlichkeit zum realen Beweggrund seines eigenen Lebens wird. Die Rede vom Lebenszusammenhang kommt erst damit zu seiner vollen Bedeutung, zu ihrer vollen Bedeutung. Das Hier und Jetzt durch die Entscheidung auf seinen äußersten Lebenspunkt konzentrierte Individuum hat sich im von ihm begriffenen Ganzen seines Daseins zu verstehen und ist gerade dort, wo ihm die eigene Entscheidung von niemandem abgenommen werden kann, in den Zusammenhang der Humanität gestellt, die sich von der Verantwortung für das Leben, in der diese Humanität möglich ist, nicht ablösen lässt. Ich sage das auch mit einer gewissen Emphase, weil mir natürlich bewusst ist, dass ich das in der Universität sage, in der ein berühmt-berüchtigtes Mitglied einen Brief über den Humanismus geschrieben hat, in dem alles dies sozusagen in Abrede gestellt wird. Und das führt fünftens und letztens zu der Einsicht, dass der Mensch in seinem Leben, genau genommen in der Selbstbestimmung seines Lebens, zum Exempel seines humanen Selbstverständnisses werden kann. Er kann ein Beispiel für die Menschlichkeit geben, die jeder aus eigenem Anspruch zu leben hat und die er stets nur in der Form, diese Menschlichkeit ist nur in der Form von individuellem und individuellen Entscheidungen geben kann. Dann wird offenkundig, was es heißt, dass die Menschheit in der Person eines jeden Menschen zur Geltung kommt, ja nur dort zur Geltung kommen kann. Nach Kant liegt darin die Bedingung dafür, dass sich der Mensch niemals bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck begreifen können muss. So kann die Organspende selbst ein Beispiel dafür geben, wie Individualität und Universalität im menschlichen Leben ineinander verschlungen sind. Und es wird offenkundig, dass darin das größte theoretische wie praktische Problem des menschlichen Daseins liegt, nämlich als Einzelner im Bewusstsein eines Ganzen zu leben. Nur weil das so ist, kann der Mensch Vorsätze fassen, Vereinbarungen treffen, Versprechen abgeben, ein Versagen empfinden, Schuld eingestehen und Hoffnung zu haben. Nur im Ganzen kann er sich als exemplarisch begreifen. Das ist ein gleichermaßen der Individualität wie auch der Universalität verpflichteter Grund, sich selbst ernst zu nehmen. Zumindest das sollte uns Anlass sein, gerade auch in der Transplantationsmedizin dafür zu sorgen, dass nach humanitären Grundsätzen verfahren wird. Damit bin ich am Ende, meine Damen und Herren, und ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich so viel über Dinge gesprochen habe, die eigentlich den Philosophen nicht zentral beschäftigen. Deswegen habe ich am Ende doch ein bisschen von dem mit eingebracht, was mein eigenes philosophisches Thema ist, nämlich das Verhältnis von Individualität und Universalität oder ich könnte auch sagen, das Verhältnis von Metaphysik und der konkreten Existenz, die wir zu bewältigen haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus